Aloha, Kalle, heute am Freitag eine letzte Folge aus den Vereinigten Staaten. Und Konrad hatte die Idee, ich habe es letzte Woche schon angekündigt, wir interviewen oder haben heute das Glück, eine Legende des sächsischen Triathlons zu interviewen. Er wohnt im Exil in New York oder Long Island besser gesagt. Herzlich willkommen, Matthias Dunser.
Ja, hi. Ich freue mich, dass ich vom Hörer zum Teilnehmer werde. Aber Triathlon-Legende, das stimmt so nicht.
Naja,
E
also
ehemalig attraktiver.
ehemalig attraktiver Sachse, aber alle kennen ja unser Co-Host Konrad hier und du bist ja einer von denen, der in den jungen Jahren mit ihm quasi in Sachsen so ein bisschen den Triathlon ja versucht hat, ein bisschen auch auf deutscher Ebene oder auch international zu repräsentieren. Also deswegen kennst du quasi alle guten Zeiten. Hol uns mal ganz kurz ab. Wie alt bist du? Wie alt ist Konrad? Und wann war euer letztes gemeinsames Rennen? Gegeneinander oder auch miteinander im Team?
Oh, da erwischst du mich jetzt hier relativ kalt. Also ich weiß, wie alt ich bin. Ich bin 41. Ich glaube, Konrad ist 3 oder 44. Dann muss ich rechnen. Ich glaube, das ist 3 Jahre älter. Müsste 44 sein. Ja, und zum Hintergrund, Konrad und ich haben mal zusammen in einer WG gewohnt. Eine ziemlich lange Zeit. Der dritte Mitbewohner war Topschi. Das war auch ein ehemaliger Triathlet aus Dresden. Ja, wir haben da wild trainiert, nicht so richtig planvoll, aber vor allem wild. Und zusammen gestartet sind wir, denke ich, das letzte Mal ungefähr 2012, vielleicht 2013.
Okay, und das ist ganz schön eine lange Zeit her. Du hast mir ja schon verraten, dass du dich auf alle Fälle in naher Zukunft oder vielleicht auch deine AK50 auf ein Duell mit Konrad und auch allen anderen freust. Also wir müssen das doch mal hier am Ende des Podcasts dann quasi schon mal eine Ansage starten, wo das sein wird. Aber ich erinnere mich an euch beide im Trainingslager und dann erstmal zu eurem wilden Training zurück in Portugal. Und das ist eigentlich ein guter Anhaltspunkt. Mit Portugal können wir hier viele Themen aufbauen. Aber es war, glaube ich, so, dass wir 14 Tage im Trainingslager waren. Es waren irgendwie 10 Tage gutes Wetter, aber 4 oder 5 Tage war nicht so gutes Wetter. Und ihr habt euch entschieden, weil ihr irgendwie mega angepisst wart vom Wetter, einfach auch mal 1 oder 2 Tage vorm Kamin zu verbringen. Das weiß ich noch ziemlich genau, 2011. Also ihr seid laufen gegangen und schwimmen, aber jetzt irgendwie nicht Radfahren, weil ihr einfach nicht Lust hattet, irgendwie 3 Tage lang oder 4 Tage lang im Dauerregen zu fahren. Es war jetzt nicht nur Nieselregen, es war schon richtig krass und hat richtig geschüttet. War das in Chemnitz auch so? Also immer so ein bisschen, okay, was ging und oder war das auch ein bisschen strukturierter damals?
Also, Konrad hat ja Sportwissenschaften studiert. Bei dem war das, glaube ich, immer ein bisschen strukturierter als bei mir. Bei mir war das so, dass ich im Winter war es kalt, da bin ich wenig Rad gefahren und ein bisschen mehr gelaufen. Und dann wurde das Wetter schöner, dann bin ich vor allem nur noch Rad gefahren. Deshalb war meine Laufform zum Teil im Winter besser als im Sommer. Also ich würde das mal so, im Nachhinein war das bei mir im Großen und Ganzen Chaos und Form ein bisschen ein Zufallsprodukt. Manchmal hatte ich trotzdem Form.
Also, ich weiß zum Beispiel, dass wir ja Faris Al-Sultan hier auch schon hatten im Podcast und ich weiß es nicht, aber Konrad hat immer von Wettkampf berichtet vor seinem Hawaii-Sieg, wo du, glaube ich, auch relativ schnell Rad gefahren sein solltest und er war noch schneller als du und ihr habt gesagt, jetzt wird der Hawaii gewinnen. Ist es so, dass quasi, also man weiß auch von früher, ein paar Hörer sind auch ein bisschen älter, die kennen dich doch, Radfahren war deine Stärke. Und du sagst jetzt, du hast eine Winterpause gemacht, sagst du, da lag ein bisschen Talent oder war es dann im Sommer einfach auch das vermehrte Training bei dir auf dem Rad?
Nee, ich denke schon, dass ich ein gewisses Talent hatte. Ich bin jetzt nicht der allerleichteste Athlet. Insofern denke ich, da habe ich damals gab es keinen Wattmesser, zumindest nicht für mich. Insofern denke ich, hatte ich schon eine gewisse Wattzahl, die ich da getreten habe, vor allem wenn es jetzt nicht schlimm berghoch ging. Insofern, und ich komme von einer Familie von Radfahrern. Also mein Onkel war schon so ein, ja, so GS3-Profi. Auf dem Niveau, also es gibt ist so eine Familiensportart, insofern hatte ich da schon, ich sag mal, ein gewisses Talent und habe auch dann im Sommer schon auch, also ich hatte schon auch gute Radwochen. Aber ja, also das lief schon. Ja, der Wettkampf mit Fares war am Filzteich, das erinnere ich noch ziemlich genau. Das war so vielleicht Ende August oder sowas, in dem Jahr, wo er Hawaii gewonnen hatte. Also das Jahr vorher war er Dritter und in dem Jahr gewann Faris Hawaii, und war als der Veranstalter damals hatte immer so einen besonderen Gast, war noch, und einmal war das halt Faris. Erinnere ich noch, für den Veranstalter habe ich damals gearbeitet und ich habe Faris von der Autobahn, von der Abfahrt abgeholt mit dem Auto. Und Faris kam an, ich glaube im BMW von seinem Vater. Und das Erste, was er sagt, wo ist denn die Tankstelle? Ich bin total leer. Also der war irgendwie schon 3 Millimeter unter der roten Linie. Er brauchte vor allem eine Tankstelle als Erstes. War ein witziger Typ.
Ja, auf alle Fälle. Also, der kann definitiv auch gute Anekdoten erzählen. Aber, oh, jetzt habe ich ja Frosch im Hals. Ein weiteres Thema: Portugal. Wir haben das Trainingslager angesprochen. Du hast jetzt quasi hier, also als treuer Hörer und auch ehemaliger Triathlet und Freund von Konrad und mir, gesagt: Okay, komm doch einfach vorbei. Und dann musst du dich doch im Hotel schlafen, nachdem du halt irgendwie jetzt mit deiner Freundin 31 Stunden von Houston quasi hier nach New York fährst, um mit Schiff abzufahren. Und jetzt hatten wir halt das Glück, deine Familie kennenzulernen. Und deine Frau ist Portugiesin. Und ich weiß, dass wir halt früher oder auch ihr vor meiner Zeit schon relativ oft in Portugal wart, im Trainingslager. Und auch quasi habe jetzt erfahren, dass quasi du auch das ein oder andere Jahr in Portugal verbracht hast und auch natürlich jetzt fließend Portugiesisch sprichst. Wie kommt es quasi, sagen wir mal so, normale Trainingsdestinationen sind ja meistens irgendwie Spanien, Mallorca, die Kanaren so. Und also klar, jetzt kommt auch Portugal, Montegordo, man sieht immer mal mehrere Gruppen, vor allem aus dem Laufen, aber auch im Triathlon, die jetzt da hinkommen. Aber ich würde so sagen, ich sag mal, die Kessen-Sachsen, du mit Konrad und allen, ihr wart schon so ein bisschen Vorreiter und auch die Dresdner, die schon vor 10, 15 Jahren immer an die Algarve gefahren sind zum Trainieren. Und ja, wie kam das dazu und woher kommt deine Portugal-Affinität?
Also,
Entschuldigung, mit deiner Frau nicht Portugiesisch, Brasilianerin spricht aber auch Portugiesisch.
genau,
Sorry.
ist auch Portugiesisch. Also, ich habe Zivildienst in Portugal gemacht, das ist aber jetzt schon dann wirklich schon lange her, also das war so 2001. Da bin ich hingefahren, ohne ein Wort Portugiesisch zu können, und nach einem Jahr konnte ich das so halbwegs. Und bin natürlich dann auch in dem Jahr so da ein bisschen rumgekommen, und ich glaube, das Portugal als Trainingslager, also ich weiß, dass die Läufer schon auch an die Algarve gefahren sind. Und ich glaube, der Erste, der aus der Region insgesamt das so ein bisschen für Triathlon entdeckt hatte, waren Dresdner, war, glaube ich, Holm Große, wenn ich das richtig erinnere. Und das kam damals wirklich vom TV Dresden. Die waren da und die hatten irgendwie ein Haus gemietet und haben gesagt, ja, wir haben ja noch ein paar Plätze, wollt ihr mitkommen? Das sind, glaube ich, zuerst sind nur 3 oder 4 von uns mitgekommen. Und dann haben wir das irgendwie, glaube ich, so weitergeführt und sind da ein paar Mal hingefahren, weil es halt, man konnte relativ früh schon bei so halbwegs vernünftigem Wetter trainieren in Europa, und es gab relativ günstige Flüge. Es war also günstiger als Kanarische Inseln, so vom Flug her und von Kosten. Was natürlich, wo wir, naja, wir waren alle so noch Halbstudenten, so sage ich mal. Hat eine Rolle gespielt, und das Wetter war relativ stabil, schon im Februar. Und so kam, glaube ich, das Portugal zustande.
Ja, auf alle Fälle. Also ich finde es immer noch gut und auch jetzt noch auf alle Fälle eine empfehlenswerte Destination. Was vielleicht fehlt, ist der ein oder andere Kaffeestopp, den es auf Mallorca gibt, aber den braucht man ja auch nicht, wenn man ordentlich trainieren will. Ja, jetzt von Portugal, dann hast du Medizin studiert, quasi hast ja mit Konrad und Micha auch ein bisschen so die Sportmacher gegründet, hast dich dann aber, also hast du mir neulich erzählt, kannst ja selber noch kurz drauf eingehen. Quasi mehr dem Medizinstudium gewidmet und da ordentlich Gas gegeben. Und wann bist du denn eigentlich quasi nach dem Medizinstudium dann jetzt quasi den Schritt in die USA gegangen? Ja, nimm uns einfach da mal ganz kurz mit. Also quasi Medizinstudium Ende und dann übersiedeln in die USA. Ist wahrscheinlich auch ein interessantes Thema. Klar, dann stand Triathlon nicht mehr ganz so im Vordergrund, aber ja, trotzdem hol uns da vielleicht mal ein bisschen ab.
Also gut, ich hab halt, ja, ich war so, ich habe mit Wartesemestern bin ich ins Medizinstudium gekommen. Vor den Wartesemestern habe ich halt, wie gesagt, mit Konrad gewohnt. Das war so die Anfangsphase von Sportmachern, wo ich kurz ein Teil von war, wobei man sagen muss, dass die meiste Arbeit wirklich danach passiert ist und ich halt dann studiert habe und während dem Studium immer noch so, ja, sag mal, würde mal Freund des Hauses sagen bei den Sportmachern, auch so bei Events noch mitgeholfen. Und ja, danach halt als Assistenzarzt angefangen und schon vor dem Studium habe ich meine Frau kennengelernt, die hat damals Volleyball gespielt als Profi und die kommt ursprünglich aus Brasilien, war aber hier in der Highschool und war halt und ist halt nachdem sie als Profi da gespielt hat und ich weiter studiert habe, wieder hierher gekommen. Insofern bin ich relativ oft hierher geflogen. Und ja, hatte erstmal so richtigen Bock in den USA zu arbeiten, hatte ich nicht. Insofern habe ich erstmal als Assistenzarzt in Deutschland angefangen und bin dann letztendlich, weil gesagt dann gut, es ist halt schon praktisch, wenn deine Frau und du auf dem gleichen Kontinent wohnen, dann hierher gezogen und habe mich dadurch diese Prüfungen geekelt und bin jetzt letztendlich, jetzt bin ich noch mal im letzten Jahr Assistenzarzt in den USA.
Also du hast es jetzt beschrieben, dein Assistenzarzt in Deutschland und jetzt noch mal quasi den ganzen, sage ich mal, Bußgang nach Canossa hier quasi in den USA. Also ist, glaube ich, relativ hart auch vom Workload. Training fällt dann leider wahrscheinlich ein bisschen hinten runter. Sehen wir dich irgendwann wieder zurück? Also nicht nur für eine Stippvisite für 3, 4 Wochen in Deutschland lange Zeit leben oder bist du und bleibst du jetzt erstmal Amerikaner, weil du dich ja auch hier wohlfühlst. Genau, wo sehen wir dich in den nächsten 10 Jahren?
Also ich bin schon mittlerweile, glaube ich, hier ganz gut angekommen. Insofern ist hier mein Lebensmittelpunkt. Meine Familie ist hier, meine Kinder sind beide hier geboren. Und irgendwann wird der Workload auch ein bisschen besser als dann Facharzt. Insofern ist schon hier Lebensmittelpunkt, aber ich habe schon auch vor, weiter, wenn es geht, nach Deutschland zu kommen und habe eigentlich auch die Idee, dort auch mal wieder einen Wettkampf zu machen, wenn ich mich in eine Form bekomme, wo das in irgendeiner Weise Sinn macht, weil zurzeit ist es halt wirklich so, dass mit zwei kleinen Kindern und einem 80-Stunden-Job in der Woche das Training wirklich nur so, ja, ich sage immer so spaßenshalber, das ist nur dazu da, die Obesity zu bekämpfen.
Okay, ja, auf alle Fälle. Also wie gesagt, wir wollen ja nachher noch darauf eingehen, wann das große Duell stattfindet. Aber jetzt nochmal, du hast auch so ein bisschen Ausblicke gegeben von den ganzen Trainingsrides, die es hier gibt und so weiter. Also es gibt natürlich auch noch in Deutschland so Trainingsgruppen, auch im Amateurbereich und wir haben ja viele Amateure, die zuhören. Aber ja, also du hast es ja jetzt auch hier so ein bisschen miterlebt und hast den ein oder anderen Wettkampf gemacht und auch das ein oder andere Training. Was kann man so ein bisschen sagen, unterscheidet grundsätzlich den amerikanischen Amateur von dem deutschen oder vielleicht europäischen? Also wo sind da so die Unterschiede im Training oder auch, ja, also sind die Triathleten alle gleich, trainieren die hier genauso wie bei uns oder gibt es dort schon Unterschiede, die du mitbekommen hast oder die du auch hier in der Zeit gesehen hast?
Also, was ich hier unterschiedlich finde, ist, dass ich denke, der durchschnittliche Triathlet ist natürlich, hat einen gewissen finanziellen Background, um sich das leisten zu können. Hat dann auch schnell wirklich einen Coach, so, wo das, also wenn wir überlegen, wir haben immer wild trainiert irgendwie, das war so, und hier ist es komplett normal, dass auch der durchschnittliche, was weiß ich, 40-Jährige, 20-Jährige, 50-Jährige Age-Grupper, die haben immer einen Coach, der auch richtig Trainingspläne schreibt, der auch, wo die da hingehen, wo sie zusammen irgendwelche Group Rides machen und Group Runs und also sag mal zumindest der New Yorker Triathlet, über die anderen kann ich jetzt nicht so reden, ist durchaus bereit, eine ziemliche Menge Geld in sein Hobby zu investieren. Und das, ja, dann sind halt diese ganzen Group Rides, gut, es ist natürlich hier auch gewisserweise dem Traffic, also dem Verkehr geschuldet. Das geht irre früh los. Also so ein Durchschnitts-Group Ride, selbst am Samstag, geht es 4:30 Uhr aufs Rad. Werden da irgendwie, die fahren dann auch zum Teil richtig, geben sich da richtig die Kante. Und dann kommen die irgendwann um 9 wieder und sind tot. Und dann, das so ist, also ich habe hier so, wenn man so auf Strava Leuten folgt, da geht es auch in der Woche 4 Uhr los und da wird zum Fitnessstudio gerannt, das macht dann halt 4:30 Uhr auf, dann wird da Krafttraining gemacht, und dann wird zurückgerannt und dann geht es halt, was weiß ich, wenn du Lehrer bist, dann sind die halt 7:30 Uhr in der Schule. Die fallen aber dann wahrscheinlich auch 19 Uhr ins Bett. So, dann, also das ist, also zumindest für uns ging es in Deutschland doch auch später los, so mit Training. Da wurde auch mal um 7 trainiert, aber so früh dann nicht.
Ja, also okay, krass auf alle Fälle. Bist du denn auch jetzt, sag ich mal, wenn du dann hier mit den Jungs trainieren solltest oder was machst, schließt du dich an oder sagst du, wow, okay, ich bin dann schon noch eher der Deutsche gediegen und genieße das auch mal auszuschlafen, in Anführungsstrichen, und um 7:30 Uhr oder 8 Uhr anzufangen? Oder ist es so, dass du, was du gerade ansprichst, gar keine andere Chance hast, als um 4 oder 4:30 Uhr jetzt ranzufahren, wenn du jetzt halt in einem Ballungsgebiet wie hier Long Island, New York lebst?
Also ich denke, ich bin irgendwo so in der Mitte angelangt. Ich habe schon auch Tage, wenn ich Rad fahre, dass ich irgendwie 6:30 Uhr losfahre und dann halt irgendwie 2, 3 Stunden fahre und dann schon relativ früh wieder da bin. Ich habe auch schon Sachen gehabt, wo ich jetzt wirklich, wenn ich früher auf Arbeit, also wenn ich früher mal auf Arbeit fahre, dann fahre ich 5:30 Uhr los und habe schon Tage gehabt, wo ich davor, wenn es jetzt im Sommer hell ist, davor ein Stück schwimmen war oder 5 Kilometer rennen oder so, also dann schon irgendwie so 4:45 Uhr irgendwie los. Aber ja, das ist so richtig amerikanisiert, denke ich, bin ich da schon trotzdem nicht. Also ich denke, man endet irgendwo so in der Mitte.
Okay, ja, okay, aber auf alle Fälle interessant und quasi in Europa denken wir schon, wir fangen irgendwie früher an mit 6:30 Uhr, aber definitiv ist der 4:30 Uhr schon mal eine andere Ansage. Und was so ein bisschen ist, also es kommt jetzt natürlich auch bei uns, dass quasi Indoor-Training, Swift und so weiter, ja, im Winter natürlich immer, aber ich muss natürlich ehrlich sagen, ich fahre natürlich immer noch lieber draußen als auf Swift, also das wird sich auch, glaube ich, nie in meinem Leben ändern. Es geht dann, wenn man lange trainiert hat, dann kommt man in so einen Rhythmus. Aber jetzt zum Beispiel auch in Texas hatte ich das Gefühl, dass relativ viele Amerikaner wirklich auch indoor, egal wie das Wetter ist, das nutzen, vielleicht auch aufgrund des Verkehrs. Aber würdest du sagen, das ist auch so eine grundsätzliche Sache, dass die hier alle mehr indoor trainieren? Also es ist teilweise auch das Laufband benutzen, bevor irgendwie draußen auf der Straße zu laufen? Oder war das von mir vielleicht nur so eine Beobachtung? Aber ich hatte das Gefühl, dass schon teilweise auch mehr Indoor trainiert wird als Outdoor.
Ja, das gibt's schon. Es wird viel Indoor trainiert. Das hat, denke ich, beide Gründe. Erstmal ist halt schon draußen zum Teil Verkehr. Es gibt keine so richtige Infrastruktur. Also ich konnte wo wir in Chemnitz trainiert haben, ich konnte auf Fußwegen und Gehwegen und durch irgendwelche Gartenanlagen konnte ich von relativ mitten in der Stadt ziemlich sicher eine 10 Kilometer-Runde laufen. Das kriege ich hier zu Hause auch so halbwegs hin, aber einfach nur dem Umstand geschuldet, dass ich halt 1 Kilometer weg vom Strand wohne, wo ein ziemlich breiter, ziemlich langer Boardwalk ist, also so eine Strandpromenade. Ansonsten in irgendwelchen Suburbs wird sie hier, ja, wenn du dann 10 Kilometer Runde fährst, kann es sein, du wirst irgendwie nach 3 Kilometern einfach mal überfahren, weil du irgendwo auf dem Highway stehst. Und das ist in New York noch ein bisschen einfacher, aber wenn du so irgendwo außerhalb bis da gibt es keine Runde, die 10 Kilometer ist auf Fußwegen. Da ist das Viertel zu Ende.
Ja, auf alle Fälle krass und definitiv für Training eine total andere, ja, Art und Weise und muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ja, anderes Thema, also du machst das ganz schön lange und verfolgst ja aber immer noch, du hast mir neulich gesagt, du hast jetzt das PTO-Rennen dir auf der Rolle angeschaut. Ist es so, dass du quasi, also Triathlon weltweit ist natürlich klar und in Amerika haben wir auch Rennen, dass du eher so noch europäische Rennen verfolgst oder sage ich mal, auch jetzt quasi viel amerikanische Rennen oder sagst du, ah, okay, du hast schon auch noch so ein bisschen dein Herz am europäischen Triathlon oder deutschen Triathlon?
Nee, also da vom Fantum her bin ich nach wie vor eher dem europäischen Triathlon zugetan, weil das halt auch, ja, da kenne ich die Leute. Was heißt, kenne die Leute, aber ich kann mit den Namen was anfangen. Natürlich gibt es bei den Amis auch ziemlich gute Leute, so ein Lionel Sanders oder Tim O'Donnell oder so, sind natürlich einfach gute Triathleten international, aber ich guck mir jetzt nicht irgendwelche Rennen an in USA, es sei denn, es ist irgendwie, also na gut, Hawaii ist immer irgendwie ein einzigartiges Ding, aber sonst verfolge ich schon die Szene eher in Europa und dann auch in Deutschland als woanders.
jetzt über die Jahre, also vielleicht jetzt aktuell nicht ganz so aktiv, aber sagst ja, verfolgst die Szene und bist halt noch drinne. Aus deiner Perspektive als Amateur, du sagst halt ja früher ein bisschen unstrukturiert trainiert, der eine mehr oder weniger. Wo siehst du, also im Profibereich brauchen wir das ja nicht besprechen, das haben wir jetzt, aber wo siehst du vor allem auch im Amateurbereich über die letzten 10, 15 Jahre den Wandel? Also hat sich der Triathlon auch im Amateurbereich stark gewandelt oder nicht? Also was sind so ein bisschen deine Ansichten quasi als früher sehr ambitionierter, aktiver und jetzt vielleicht ein bisschen mal 4, 5 Jahre ein bisschen ruhiger? Was musst du machen, anders machen, wenn du quasi in 5 Jahren nochmal so ein bisschen sportlich ambitioniert zurückkommen möchtest? Oder was musst
Also,
du anders machen, genau?
das Ding ist, es ist schon insgesamt strukturierter geworden. Ich glaube, der Hintergrund, so was so an Wissen angeht, wie man Form aufbaut, ist, glaube ich, ein bisschen anders. Es ist besser verstanden irgendwie als noch vor ein paar Jahren. Das, was man ja auch, ich finde, man sieht das schon im Profibereich, dass einfach die Leistungsdichte ist irre hoch, so mittlerweile. Selbst wenn man das noch von vor Covid vergleicht, wie schnell und wie dicht die Felder sind, also was für ein kleiner Unterschied zum Teil zwischen irgendwie Platz 2 und Platz 5 ist. Und ich denke, das spielt schon auch im Amateurbereich eine Rolle. Dann ist natürlich die Technik eine andere. Dann ist es immer, was weiß ich, alte Männer erzählen dann, dass früher alles besser war, so ungefähr. Das will ich eigentlich nicht, aber. So, also ich habe Triathlon auch noch, sage ich mal, ich war durchaus in den Feldern, wo ich gestartet bin, auch noch konkurrenzfähig mit dem Alurad. So, dass ich glaube, ein Alurad findet man im Triathlon-Wechselgarten eigentlich nicht mehr. So, und das ist natürlich eine natürliche Entwicklung, die weitergeht. Die ganzen Carbonkerne in Laufschuhen und so weiter, das ist natürlich alles was irgendwie innerhalb der letzten nicht so sehr vielen Jahren irgendwie neu dazugekommen ist und dort eine Rolle spielt.
Ja, auf alle Fälle. Also das ist auch sowohl für Profis als auch für Amateure eine Herausforderung, beziehungsweise ja, ist cool, schneller zu werden, aber muss das Game auf alle Fälle mitspielen. Du hast quasi vorhin angesprochen, dass das quasi Triathlon hier, sage ich mal, in Anführungsstrichen, relativ wohlhabende Leute primär machen oder die halt wirklich wirtschaftlich stark sind. Und deine Frau ist ja sehr aktiv quasi im Volleyball. Ist es denn hier so, deiner Meinung nach, quasi in den USA, dass du dann sagst, okay, wenn du halt Nachwuchsathlet oder ein Kind irgendwie in Triathlon bringen musst, musst du hier schon irgendwie mehr investieren oder musst du halt wirtschaftlich stärker sein als in Deutschland oder Europa? Oder hat hier auch ein Kind quasi aus der unteren Mittelschicht irgendwie eine Chance aufzusteigen? Oder ist es hier schon noch war auch irgendwie ein bisschen härter, um überhaupt reinzukommen in das ganze Game?
Ja, ich denke, also gut, es ist natürlich, wenn Leute richtig viel Talent an den Tag legen, findet man hier sicherlich auch eher, ist hier eine andere Kultur, Sachen zu unterstützen. Also diese ganzen, nicht mal so sehr als Firmensponsoren, sondern eher wirklich als Donations, also als Spenden, dass man irgendwo. Wenn jemand wirklich talentiert ist und für bestimmte Sportarten, dass die schon auch dann, dass man dafür Funding findet, um das zu ermöglichen. Jetzt aber so für die breite Masse ist das, denke ich, schon, ja, braucht man da, glaube ich, nicht ringsrum reden, dass um hier mit Triathlon anzufangen in relativ jungen Jahren, müssen sich das deine Eltern schon irgendwie auch leisten können. Und das Material ist das eine, das ist ja nicht so sehr viel unterschiedlich. Das kostet in Europa Geld, das kostet auch hier Geld. Startgelder ist hier ein bisschen eine andere Nummer. Also jetzt keine Seltenheit, dass ich Startgeld für einen Olympischen irgendwo so $200 aufwärts bezahle. Was natürlich, ja, das selektiert natürlich die Leute, die dafür Geld übrig haben.
Ja klar, krass. Also da ist jetzt quasi in Europa auf alle Fälle die Hälfte, wenn nicht sogar noch irgendwie tiefer bei Rennen angesagt. Aber ja, also grundsätzlich ist ja der Lebensunterhalt, also meines Empfindens ein bisschen höher quasi hier in den USA und dementsprechend steigt da natürlich auch alles weitere. Genau. Und jetzt zu dir, also du wirst nächstes Jahr noch mal zurück, du wirst nächstes Jahr dann fertig, hast dann ein bisschen mehr Zeit. Wann sehen wir dich in Europa bei einem Wettkampf und bei welchem?
Na gut, also so, ich wäre nächstes Jahr fertig und habe aber noch, ich habe noch ein extra Jahr an Training. Also ich mache nach der Residency noch ein Jahr Fellowship an der Columbia und das wird noch mal auch schon noch mal Arbeit. Und ich denke, in 2 Jahren wird es realistisch. Dann sind meine Kinder 4 und 7, dann können die mich auch mal eine Stunde abhaben. Ich denke, in 2 Jahren wird es realistisch, dass ich wieder dazu komme, ein bisschen mehr zu trainieren. Und ja, was wäre mein? Ich würde, denke ich, hier irgendeinen Sprint machen oder so. Der erste Wettkampf, den ich in Deutschland machen würde, wo ich mich anmelden würde, wäre es sicherlich Leipzig.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also für Konrad ist dort immer eine Top 10 quasi Minimalziel. Dieses Jahr ist 40-jähriges Jubiläum. Ich stehe auf der Startliste, Konrad nicht, aber auch ich werde es wahrscheinlich dieses Jahr nicht ganz zeitlich an die Startlinie schaffen, weil ich dann meinen Ansprüchen wahrscheinlich nicht gerecht werde. Aber wie wäre es denn quasi zum 45-jährigen Jubiläum? Ich mache das jetzt hier mal dingfest. Konrad startet, du startest, ich bin auch am Start und dann alle in Topform, also quasi hast du jetzt noch deine ein, zwei Jahre, hast du noch 3 Aufbaujahre und dann beim 45-jährigen Leipzig-Triathlon wird sich der A-Klaus freuen, wenn Matthias Dunz und Konrad Kebelmann am Start sind. Jetzt, Konrad, sagen wir einfach mal, ist safe. So, jetzt fragen wir nur dich.
Also gut, zum 45. das kriege ich hin mit Leipzig. Das geht. Also ich denke, so wenn ich so die Zeiten angucke von Leipzig die letzten paar Jahre, Top 10, das wird eng. Ich glaube, da muss man relativ solide unter 2 Stunden sein mittlerweile. Ich war in Leipzig schon unter 2 Stunden. Ich glaube, das letzte Mal 2012, das war damals ein dritter Platz. Ich denke, also. Ja, unter 2, da müssen schon die Schuhe sehr, sehr gut laufen.
Ja, also dieses Carbon wird ja immer besser und du hast ja dann auch mehr Zeit. Und auf alle Fälle freue ich mich, wenn du wieder zurück bist und das ein oder andere Rennen machst und dann vielleicht auch quasi so ein bisschen wieder mehr deiner Leidenschaft nachgehen kannst, ja, die abseits der Arbeit irgendwie eine Rolle spielt. Aber ja, es gibt halt verschiedene Lebensphasen und die ist jetzt halt aktuell so bei dir und du hast das auch akzeptiert. Aber als Frage, auch als Amateur, ob man Profi ist oder Amateur, ist es natürlich irgendwie, man ist Sportler, man brennt sein Leben lang dafür, man hat das irgendwie im Blut und du hast es ja auch irgendwie, kommt aus deiner Familie, also wirst du halt mit Radsport groß geworden sein. Wie ist es so von der mentalen Seite? Also auch aktuell bei mir ist natürlich, spreche ich nochmal in einer anderen Folge drüber, ne? Das ein oder andere Mal, wenn ich halt jetzt hier gerade spazieren gehe, ist das toll, aber das macht mich nicht ganz so glücklich wie Laufen, Radfahren und Schwimmen. Und bei dir ist es dann aktuell ja leider nicht über irgendwie ein Jahr oder ein halbes Jahr, sondern es sind halt 4 Jahre. Wie hast du das mental irgendwie hinbekommen oder was sind deine Sachen? Also du schaust dir die Rennen an, also brennst du noch, aber du kannst ja selber einfach nicht so viel machen. Wie geht man damit um als Amateur und sagt sich, okay, jetzt ist einfach eine andere Zeit und was waren da so ein bisschen deine Strategien, das einfach so auch zu akzeptieren?
Ich würde nicht sagen, ich habe das akzeptiert. Also das ist ein konstantes Gefühl, dass man immer irgendwie denkt, oh, du bist, na, scheiße, du bist zu fett. Und das fühlt sich ja dann auch, wenn ich da mal laufen gehe, das ist ja wirklich auch ein Elend. Also wenn du dich da mit dem 170er Puls im 5-Minuten-Tempo durch die Kante klopfst und dann irgendwie dann Muskelkater hast, wo du sagst, hey, das ist schweinelangsam. Das fühlt sich überhaupt nicht so an wie Laufen, weil du hast ja noch so eine, das ist ja das Komische, du hast ja noch so eine Idee, wie sich Laufen anfühlen soll. Und du bist da einfach wahnsinnig weit weg. Und dann kriege ich das mal irgendwann hin, so wenn ich, keine Ahnung, letztes Jahr war meine Familie mal 10 Tage in Hawaii ohne mich. Und da hatte ich hier Halligalli-Arschlochleben, also ich musste nur arbeiten, dann konnte ich danach irgendwie rennen gehen. Dann läufst du so. Naja, also zweimal und dann nochmal und dann nochmal und dann hast du auf einmal hast du 7 Tage lang bist du gelaufen. Es wird dann schon so ein bisschen besser, weil das so die Formkurve von 0 auf 25% zu bringen, das geht ja dann doch irgendwie so halbwegs schnell. Und dann denkst du, oh, so langsam, das kann man fast schon wieder als Laufen bezeichnen. Und dann kommt halt Familie wieder und dann sagen, nee, gut, das wird dann nach 3 Monaten später ist auch wieder, dann ist wieder Bodytracking. Also das ist so richtig akzeptieren will man das eigentlich nicht. Das ist halt so, aber das ist konstant so, dass ich immer denke, so, man, muss eigentlich, muss so, wenn du jetzt das schaffst, 4-mal die Woche morgens um 4 aufzustehen, was dann total unrealistisch ist, weil das kriege ich einfach nicht hin, dann kannst du irgendwie, läufst du 3 mal 5 und 1 mal 10 und ist schon so, dass, ja, das fühlt sich dann irgendwie nach 2 Wochen schon wieder ein bisschen besser an. Und also so richtig akzeptiert kriege ich das nicht.
Ja, absolut, kann ich total nachvollziehen. Ich stelle mir das auch mega anspruchsvoll vor, was du halt sagst. Das ist dann halt so langsam, wie es kommt, also wie lange man einen Aufbau braucht. Also klar, diese 25% kriegt man schnell, aber ich habe auch irgendwie, wenn Leute sagen, sie gehen einmal die Woche laufen, also das ist halt das, was du gerade beschreibst. Ich kann mir halt null vorstellen, dass sich da irgendwas entwickelt. Also wenn du halt alle 7 Tage einmal laufen gehst. Das ist dann halt schon immer wahrscheinlich eher frustrierend und deswegen wählt man wahrscheinlich eher das Rad, weil da ist es dann halt nicht ganz so auffallend. Aber ja, okay, krass auf alle Fälle, dass da in der Hinsicht das halt ein ewiger Kampf bleibt und dass man dann quasi auch, ja, da einfach irgendwie das irgendwie immer wieder bewältigen muss und jeden Tag da, oder was heißt jeden Tag, einfach wenn man wieder Zeit hat, damit sich arbeitet. Schwimmen aktuell, geht da was oder gehst du gar nicht schwimmen?
Na, schwimmen. Ich habe das Glück, dass ich direkt am Wasser wohne. Ich wohne an so, sag ich mal, also an der Rückseite vom Meer. Also hier so Bay nennt sich das hier. Ich glaube, in Deutschland wäre das so, na, wie Botten oder sowas. Also ich kann direkt hinterm Wasser, könnte ich ins Freiwasser schwimmen. Je nach Ebbe oder Flut ist das mal anstrengender und mal weniger. Insofern kriege ich das meistens im Sommer dann irgendwann hin, dass ich so ein bisschen schwimme. Das geht auch, ja, am Anfang geht es natürlich auch beschissen, aber irgendwie wenn du das ein paar Mal gemacht hast, wenn du irgendwie, ja, 4, 5 Mal schwimmen warst, dann kriege ich das auch mal hier hin, um die Insel zu schwimmen. Das ist eine 3 Kilometer Runde. Das ist jetzt nicht schnell, aber ich kriege das noch hin und das merkt man schon auch, dass das so eine Art Wassergefühl, soweit man das halt im Freiwasser aufbauen kann, kriegt man da wieder hin und ich schwimme auch das im Großen und Ganzen ohne Neo, weil das Wasser ist ja dann warm genug im Sommer.
Das ist richtig cool, das zu hören. Das gibt auf alle Fälle viel Hoffnung jetzt nach 7 Wochen Schwimmpause, jetzt von Leuten zu hören, die irgendwie, 7 Wochen sind es nicht, Entschuldigung, 5 Wochen, aber bevor ich wieder anfangen kann, wären es wahrscheinlich 7 oder 8, von Leuten zu hören, die ein halbes Jahr nicht Wasser sind, dass das sich trotzdem alles wieder gut anfühlt nach einer kurzen Zeit. Da bin ich auf alle Fälle positiv und ziehe Motivation raus. Okay, ja, also. Gute Insights auf alle Fälle für Amateure, die aufgrund von beruflichen oder familiären Sachen mal quasi kürzer treten müssen. Ich dachte auf alle Fälle, dass du mir jetzt eine Strategie sagst, wie man damit besser umgeht, aber dass dieser mentale Kampf immer existiert, ist natürlich schön zu hören, dass es auch bei anderen so ist, beziehungsweise dass es was ganz Normales ist. Ja, Amerika, ich war jetzt in den Woodlands, habe eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht, dort mit trainieren, diesmal nicht ganz so gut, habe auch, wenn ich sage, wenn ich irgendwann nochmal zurückkomme, fahre ich nur noch auf der 5 Kilometer Runde Rad. Also dadurch, du hast gesagt, ihr habt Familie oder quasi deine Schwägerin wohnt auf Hawaii und sonst auch relativ, also der Bruder, glaube ich, von deiner Frau wohnt in Alabama, so wie du gesagt hast. Also ihr seid weit verstreut in den USA familiär. Wenn jetzt ein Amateur quasi hier trainiert und da ich mal, klar, man kennt Bowler, man kennt Flagstaff, dann kennt man jetzt Tucson, wo Sanders ist. Als Amerikaner oder Exilamerikaner, was wäre deine Empfehlung für Triathleten, primär gut Rad zu fahren oder zu laufen? Weil du hast ja auch gerade angesprochen, okay, jetzt hier Großraum New York ist jetzt nicht Trainingsdestination Nummer 1.
Nee, also das hier, man findet, es ist erstaunlich, dass hier Radfahrer gibt, die auch relativ gut sind und man findet hier durchaus auch Runden. Die sind jetzt natürlich nicht hier, also ich komme aus Chemnitztal, super schöne Radstrecken, 10 Minuten aus der Stadt raus und dann ist es wirklich nett. Das wird hier so nicht. Also ich fahre hier so eine ziemlich lange Promenade lang. Es gibt hier in Long Island, ist sogar auch recht nett, also fahren auch die Radfahrer aus aus der Stadt oft raus. Ich denke so, zum Radfahren ist sicherlich hier in der Region irgendwo so über Boston, also Richtung, Richtung Vermont, sind super schöne Strecken. Da gibt es auch wirklich, es ist halt nicht so dicht besiedelt, da kann man kann im Sommer ziemlich gut Radfahren. Dann sicherlich so die South Carolina ist, eine, ist ein, halt ein schönes, da gibt's, ist auch das Klima relativ, relativ angenehm. Da gibt es auch durchaus ein paar Radprofis, die dann dahin ziehen. Ja, und dann gibt es natürlich also so klassisch Colorado, relativ, halt relativ hoch. Das ist relativ Ausdauersport begeistert. Und dann gibt es halt ja regional Unterschiede. Also Connecticut kann schön sein, was hier so relativ nah in der, in so 2 Stunden von New York weg ist. So, das, es gibt, also es ist halt immer in, umso städtischer das wird, umso mehr Verkehr ist es natürlich. Und dann gibt es natürlich, kann man in New York im Central Park da runden fahren, was auch die New Yorker machen. Aber also da habe ich jetzt wenig Ambitionen, das unbedingt zu machen. Also so, ja, das nächste hier ist eigentlich so Connecticut, wo man ganz schön Rad fahren kann.
Okay, cool auf alle Fälle. Also weiß, weil jeder jetzt quasi hier wieder vorbeikommt, dann ja, ist das so ein bisschen die Region. Ich glaube jetzt auch, es gibt zwei Ironman-Rennen hier in der Nähe. Ne? Ich hoffe, dass ich jetzt amerikanisch Nähe richtig bezeichne. Ich glaube einmal Lake Placid. Hoffe, dass ich ganz so weit weg von hier. Und auch Maryland ist wahrscheinlich ein bisschen weiter weg. Genau, aber ja, das sind auf alle Fälle vielleicht so Orte, wo man hier gut trainieren kann. Sehen wir dich dann auch bei deinem Comeback bei dem amerikanischen oder europäischen Ironman noch mal an der Startlinie.
Oh, das, also, na gut, Lake Placid ist wirklich eine sehr schöne Region. Ironman ist ein ganz schön, boah, da muss man richtig trainieren. Ich habe in meinem Leben 2 Ironmans gemacht, die würde ich beide im Nachhinein nicht als Sport bezeichnen. Und also insofern, irgendwo ganz schlimm vergraben, habe ich da sicherlich noch eine Rechnung offen. Ob ich die je beglichen kriege, weiß ich nicht. Das, da müsste ich, also. Ich glaube, das macht nicht so richtig Sinn, einen Ironman anzugehen, wenn man nicht irgendwie eine gewisse Zeit lang so irgendwas Richtung 20 Stunden die Woche Zeit hat, um sich, um das so halbwegs vernünftig vorzubereiten. Und da müssten dann, wie gesagt, meine Kinder sind jetzt 1,5 und 5. Boah, also irgendwann sind die dann größer.
Ja, auf alle Fälle, das sind ja auch echt coole Ansichten und realistisch, weil das, was du halt sagst im Amateursport, die Leute trainieren mittlerweile auch richtig viel und ich sag mal, jemand, der irgendwie 60 Stunden arbeitet und auch Familie hat, der kann halt wahrscheinlich wirklich nicht irgendwie ambitioniert Ironman machen. Also der kann es halt irgendwie finishen, das, was du sagst, aber wenn ambitioniert, dann sage ich ja mal um die 9 Stunden oder 9,5 Stunden und da muss man das halt wahrscheinlich schon machen. Ja, erstmal im Nachhinein oder jetzt auch aktuell noch vielen, vielen Dank, dass wir hier wohnen durften bei deiner Familie. Mega cool zu sehen, auch Vielsprachigkeit, darum geht der Podcast jetzt nicht, aber dass deine Kinder halt 4- bis 5-sprachig aufwachsen, also glaube ich, ein riesen Vorteil und es hat mich sehr inspiriert, das so zu sehen. Und auch sonst war es ein cooles Gefühl, sich so ein bisschen heimisch zu fühlen und nicht weiter im Hotel zu schlafen. Quasi, auch wenn Hotels schön sind, ist es trotzdem irgendwie cool, irgendwo anzukommen. Ja, vielen Dank auf alle Fälle und auch danke, dass du jede Woche einschaltest und USA-Quote hier bei Ulloa Kalle auf alle Fälle weiterhin oben hältst.
Ja, also war schön, das mal vom Hörer zum Teilnehmer und natürlich, ja, der Anlass, dass du jetzt hier bist, ist natürlich scheiße, aber war trotzdem gut, dass ihr hier wart und hoffe, dass ihr euch ein bisschen erholen konntet, weil ich glaube, Stress hattet ihr, denke ich, beide die letzten paar Wochen ausreichend.
Ja, alles gut. In dem Sinne, Aloha und ich freue mich, 2028 dich in Leipzig an der Startlinie zu sehen.
Jetzt bin ich da committed. Ich sehe das schon.
Genau.
Gut.
In dem
Ciao.
Sinne, ein schönes Wochenende allen.
Okay, hallo.